Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Herzlich willkommen zum Info auf Radio Bern Rabe vom Freitag, dem 4. April 2014. Heute mit folgenden Themen. Armeebefürworter sagen Nein zum Gripen-Kampfjet. Bürgerliche befürchten Verschleuderung von Steuergeldern. Und Spaltung bringt auch Einigung, wie die Repression der türkischen AKP die Basisbewegungen zusammenschweißt. Am Mikrofon begrüßt Wilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Abzocker und Abschottungsinitiative vertreiben Firmen aus der Schweiz. Die Ölbohrfirma Weatherford verlegt ihren Hauptsitz nach Irland und begründet das laut SRF mit der steigenden Rechtsunsicherheit in der Schweiz. Gleichzeitig zieht sich Weatherford von der Schweizer Börse zurück, der Steuersitz hingegen bleibt im Kanton Zug. Laut SRF ist Weatherford nicht die einzige Firma, die nach dem Ja zur Abzocker- und zur Abschottungsinitiative der Schweiz den Rücken kehrt. Auch der Wasserfilterhersteller Pentair, die Ölbohrfirma Noble Drilling und der Internetkonzern Yahoo wandern nach Irland ab. Die Schweizer Stimmberechtigten haben den Bruch mit der EU offenbar bewusst in Kauf genommen. Das zeigt die Vox-Analyse zur Masseneinwanderungsinitiative. Die Befragung bei über 1500 Stimmberechtigten hat gezeigt, dass die Bilateralen an Bedeutung verloren haben. Nicht ganz unerwartet ergab die Vox-Analyse eine klare Links-Rechts-Polarisierung. Die SVP vermochte ihre AnhängerInnen sehr gut zu mobilisieren. 95% haben ein Ja eingelegt. Bei der FDP war die Zustimmung ebenfalls sehr hoch mit 40%. Zudem haben über die Hälfte der Parteiunabhängigen ein Ja eingelegt, was schlussendlich wohl den Ausschlag gab. Wichtig für die Ja-Stimmenden war gemäß Vox vor allem Fragen zur Identität der Schweiz, zum Erhalt von Traditionen und die Angst vor Zuwanderung. Bei den InitiativgegnerInnen waren wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend und Sorgen um die Europapolitik der Schweiz. Angestellte in der privaten Altenpflege erhalten ab sofort einen Mindestlohn. Die Unia und der Verband Zuhause leben haben sich auf einen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt nach 1,5 Jahren Verhandlungen. Laut Unia verdienen ungelernte Betreuende künftig mindestens 22 Franken pro Stunde und erhalten einen 13. Monatslohn. Der Lohn steigt mit mehr Berufserfahrung, Aus- und Weiterbildung. Das dürfte die Befürworter der Mindestlohninitiative bestärken. Die Schweiz stimmt am 18. Mai über die Mindestlohninitiative ab. Auch in Deutschland hat die Einführung von einem Mindestlohn gestern eine weitere Hürde genommen. Das Kabinett hat den Gesetzesentwurf verabschiedet, der einen Mindestlohn von 8,50 Euro die Stunde vorschreibt, für alle Erwerbstätigen unabhängig von Qualifikation und Branche, fast ohne Ausnahme. Stimmt das deutsche Parlament dem Vorschlag zu, gilt der Mindestlohn ab nächstem Jahr. Die Foltermethoden vom US-Geheimdienst CIA sollen öffentlich werden. Der US-Senat hat entschieden, eine Kurzfassung zu veröffentlichen vom Untersuchungsbericht über das Vorgehen der CIA unter der Bush-Regierung. Der Bericht beinhaltet unter anderem Verhörmethoden im ehemaligen geheimen CIA-Gefängnissen, etwa das Waterboarding, bei dem Ertrinken simuliert wird. Die CIA nennt das zu Deutsch gesteigerte Verhörmethoden. KritikerInnen sprechen von Folter. Solche Methoden wurden nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 angewendet. Geheime Gefängnisse soll es unter anderem in Afghanistan, Ägypten und Polen gegeben haben. Wie verschiedene Medien berichten, soll die Teilveröffentlichung vom Bericht bei der Aufarbeitung von Folterfragen helfen. Noch zum Wetter. Am Wochenende drückt die Sonne nur noch vereinzelt durch die dichten Wolkenfelder. Am Samstag kann es Regengüsse geben. Am Sonntagnachmittag dann wird es wieder freundlicher bei um 16 Grad. Die kommende Woche beginnt ebenfalls relativ freundlich, trotz hohen Wolkenfeldern bei ebenfalls um 16 Grad.
Rabe Info 95,6.
10 Milliarden Franken für den neuen Kampfjet, 3 Milliarden für den Kauf und bis zu 7 Milliarden für den Unterhalt vom neuen Gripen aus Schweden. Dass linke PolitikerInnen gegen die neuen Kampfjets sind, liegt auf der Hand. Nun hat sich aber auch ein bürgerliches Komitee formiert. Mit dabei sind neben NationalrätInnen von CVP, EVP und Grünliberalen auch Leute aus der Wirtschaft. Michael Spahr hat dem sogenannten liberalen Komitee Nein zum Gripen einen Besuch abgestattet.
Roland Fischer, Nationalrat von den Grünliberalen. Sie sitzen in der Sicherheitspolitischen Kommission. Sie sind ehemaliger Offizier der Schweizer Armee, also überhaupt kein Armeegegner. Wenn man die Argumente der Gripen-Gegner anschaut, dann scheinen die sehr rational zu sein. Sie sitzen auch in der Sicherheitspolitischen Kommission. Wie läuft denn dort so eine Diskussion ab, dass am Schluss diese Kommission ein Ja zu Gripen herausgibt? Kommen da die Leute von Saab und von der Militärlobby vorbei mit Kuverts, mit Geldscheinen drin, um eure Kommission zu überzeugen?
Nein, ganz und gar nicht. Also ich muss zugestehen, die Arbeit in der Kommission und auch die Diskussionen, die waren sehr sachlich. Es hat sich auch über eine längere Zeit hinweg gezogen, die ganzen Diskussionen. Wir haben sehr viele Fragen gestellt. Auch andere Fraktionen, welche jetzt dem Gripen zustimmen, haben sehr viele Fragen gestellt. Für uns war es einfach so, dass diese Fragen oder die offenen Fragen und die Argumente des Bundesrats nicht überzeugt haben und wir deshalb wirklich aus sachlichen Gründen Nein gesagt haben. Und wir können eigentlich nicht verstehen, wie aufgrund der sachlichen Argumente man zu einem Ja kommen kann. Aber das muss man dann halt die Befürworter fragen, weshalb sie sich dann für ein Ja entschieden haben.
Nick Beglinger, Sie sind Präsident von Swiss Cleantech. Sie vertreten die Wirtschaft im Nein-Komitee zu Gripen. Gripen verspricht viele Gegengeschäfte. Warum sind Sie dann als Wirtschaftsvertreter gegen diesen Kauf, dieses Kampfjets?
Ja, Sie haben es gesagt, es sind viele Gegengeschäfte versprochen. Es entspricht aber nicht einer klugen Mittelallokation, den Gripen zu beschaffen für diese Gegengeschäfte. Es betrifft die Rüstungsindustrie in erster Linie. Diese passt nicht zur Schweiz. Man muss dabei an die Opportunitätskosten denken. Also was könnte man sonst mit diesem Geld machen? Und wenn man das rein aus wirtschaftlicher Sicht anschaut, dann kommt man zum Schluss, es ist die falsche Mittelallokation. Da könnte man mehr, besser in anderen Bereichen machen.
Ein anderer Bereich wäre Umwelttechnologie, wo Sie sich damit auch befassen als Swiss Cleantech. Wenn man rechnet, 10 Milliarden würde uns der Gripen über längere Zeit kosten. Für das Geld könnte man für 50.000 pro Dach auf 200.000 Dächer Solarzellen setzen. Erhoffen Sie sich bei einem Nein auch Geschäfte für Ihre Klientele?
Nein, uns geht es überhaupt nicht um das. Wir reden ja nicht darüber, ob man in der Schweiz Industriepolitik betreiben soll, sei das in der Rüstungsindustrie oder in anderen Industrien. Es geht überhaupt nicht um eine Allokation in eine andere Industrie hier. Es geht darum, ob wir diese Kampfjets kaufen sollen oder nicht und aus meiner Perspektive, ob das Sinn macht für die Wirtschaft oder nicht. Und man kann klitzeklar sagen, aus wirtschaftlichen Gründen müssen wir den Gripen nicht kaufen. Und das ist völlig unabhängig von irgendwelchen anderen Sachen, also was man noch wie und wo fördern könnte.
Babette Sieg Frank, Präsidentin der CVP Frauen. Die CVP Frauen haben das Nein zu Gripen herausgegeben. Auch die junge CVP Aargau jetzt und auch der Präsident der CVP Watt hat ein Nein herausgegeben. Jetzt geht es noch darum, den Rest der CVP zu überzeugen und vielleicht auch noch andere bürgerliche Parteien. Was machen Sie jetzt konkret?
Wir sind schon überzeugt, dass unser Nein, und wir sind ja dezidiert eine bürgerliche Vereinigung, dass unser Nein wirklich eine Signalwirkung auch innerhalb der Partei hat.
Es war ja schon bei der Familieninitiative von der SVP so, dass die CVP-Frauen dann plötzlich noch die Partei drehen konnten. Denken Sie, Sie haben Chancen, bei einer so emotionalen Militärvorlage Ihre Partei noch zum Ändern der Haltung zu bringen?
Ja, ich denke, die Chancen, die stehen gar nicht so schlecht. Es hat sich gezeigt in der Vergangenheit, dass sich die Basis doch manchmal wirklich gegen die vorgefasste Meinung der Parteileitung stellt. Und darum denke ich, wir können guten Mutes sein, was den Kauf des Gripen angeht.
Das sagt Babette Sigfrank, Präsidentin der CVP Frauen Schweiz. Sie ist Mitglied des bürgerlich-liberalen Komitees Nein zum Gripen.
95,6. Rabe Info.
Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Ministerpräsident Recep Erdogan setzt alles daran, die Türkei zu spalten. Die Kommunalwahlen vom Sonntag haben den Graben nochmals massiv verstärkt, den Graben zwischen AnhängerInnen und GegnerInnen der islamisch-konservativen AK-Partei von Erdogan. Gleichzeitig haben die Wahlen auch Einigung gebracht, Einigung bei den Basisbewegungen. Die Wahlen sind zwar verloren, die Proteste aber gehen weiter. Über die aktuellen Entwicklungen in der Türkei habe ich mit Seda Aktepe und Agnes Hoffmann gesprochen. Beide gehören zum Redaktionskollektiv vom aktuellen Antidot Ne Var Ne Yok. Auf 40 Seiten thematisiert die Sonderausgabe verschiedene Brennpunkte in der Türkei und Kurdistan. Daneben hat das Kollektiv eine gleichnamige Filmreihe organisiert. Sie startet heute Abend im Kino der Reitschule mit dem Film «Reise der Hoffnung». Im Interview übernahm Seda Aktepe aus Hatay, eine türkische Provinz nahe der syrischen Grenze, die Analyse. Agnes Hoffmann sorgte für die Übersetzung. Ich habe sie gefragt, was der deutliche Wahlsieg der AKP trotz Korruptionsvorwürfen, trotz massiver staatlicher Repression und Internetzensur in der Türkei bewirkt hat.
Seçimlerin sonucunda AKP büyük bir başarı göstermiş gibi bir görüntü var. Söylenebilir ki bu kısmen doğru da. Ama bu madalyonun...
Es sieht so aus, wie wenn die AKP wirklich einen riesen Erfolg davon getragen hat. Man muss auch sagen, das ist so, dass sie haben gewonnen. Auf der anderen Seite hat sich gezeigt, dass eben die, die nicht AKP gewählt haben, wirklich einen großen Hass entwickelt haben, eine große Wut. Die Gezi-Bewegung war eigentlich wie am Schluss. Also die AKP-Politik hat über Jahre einen Druck aufgebaut auf die Bevölkerung, auf die Gesellschaft und was passiert ist bei diesen ganzen Juni-Protesten oder eben Gezi-Bewegung war eigentlich wie der Ausdruck, die Explosion, die dann passiert ist, weil eben diese Politik stattgefunden hat. Und dass das dann auch über die ganze Türkei verbreitet wurde, war eben auch, weil diese AKP-Politik ja auch überall Einfluss genommen hat.
Gezi-sürecinde AKP'nin uyguladığı o aşırı şiddetle birlikte o patlayan öfke çok daha aşırı bir nefrete dönüştü AKP'ye dönük.
Man spricht ja in den westlichen Medien von einem riesigen Sieg der AKP. Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass das nicht so deutlich sei, wie es scheint. Also dass der Wahlausgang in der Osttürkei sehr viel weniger klar für die AKP, für Erdogan ausgefallen sei.
Türkiye'nin doğusunda ya da Kürdistan'da, Kuzey Kürdistan'da demek daha doğru.
Die AKP hat in der Osttürkei viel weniger große Erfolge gehabt, das ist richtig. Gleichzeitig ist eigentlich jetzt für die ganze Bevölkerung klar, diese Wahlen sind nicht korrekt abgelaufen. Auch wenn man die Resultate jetzt hat, aber man das Misstrauen oder das Unbehagen ist nach wie vor da. Man weiß, diese Wahlen sind nicht okay gelaufen.
Gerçeği yansıtmıyor ve şaibeli.
Woran sah man diesen Wahlbetrug?
Man hat eigentlich überall in der Türkei Wahlzettel gefunden, entweder im Abfall oder verbrannt irgendwo auf einem Haufen. Oder es gab diese Situation, dass in einer Region die CHP, also die Sozialdemokratische Partei, vorne war und dann hat plötzlich eben der Strom abgestellt in dieser Stadt und die Zählung wurde behindert dadurch und so.
Elektrikler geliyor ve herkes bir bakıyor ki AKP öne geçmiş.
Und das Licht ist wieder gekommen und die AKP hat gewonnen. Großes Wunder.
Türkiye'de seçimler aslına bakarsanız her zaman şaibeliydi.
Die Wahlen sind in der Türkei eigentlich noch nie wirklich so genannt sauber verlaufen, aber dieses Mal war es einfach so krass und die AKP war sich auch so sicher, dass sie gewinnen will oder wird, dass sie es nicht mal mehr versteckt haben. Es ist einfach offen gelaufen, diese ganzen Betrügereien.
Sie haben davon gesprochen, dass die Wahlen die Bevölkerung gespalten haben, also dass die Lager wie quasi noch weiter auseinanderdrifteten. Von diesem Hass haben Sie gesprochen. Gleichzeitig haben diese Wahlen die Opposition stärker geeinigt und die verschiedenen Oppositionsgruppen, die Gezi-Bewegung, die kurdischen Gruppen stärker geeinigt. Kann das jetzt auch eine Chance sein?
Gezi-sürecinde ortaya çıkan o heterojen muhalif yapı.
Es ist wichtig zu wissen, dass bei der Gezi-Bewegung, dass es eine sehr, sehr heterogene Bewegung war, dass wirklich alle Leute aus unterschiedlichsten Zusammenhängen in diesen Bewegungen integriert waren. Und jetzt eigentlich bei diesen Wahlen gab es wieder einfach diese AKP, die CHP, die, obwohl sozialdemokratisch, man kann sie nicht wirklich als links bezeichnen, und alle anderen sind ein bisschen in dieser HDP und BDP gesammelt, in diesen drei Linien, aber es gibt keine, von der linken Seite, es gibt keine gemeinsamen Projekte. Darum hat es auch vor den Wahlen sehr große Diskussionen gegeben, kann es eine Verbindung geben zwischen HDP, BDP, CHP, also kann man sich irgendwo finden, um gegen die AKP zu sein, aber man hat sich nicht gefunden.
Aslında Gezi'nin bize öğrettiği bence en önemli şey, Türkiye'de bazı problemler ancak ve ancak sokakta çözülebiliyor.
Das, was uns Gezi gelernt hat, eigentlich das Wichtigste aus meiner Sicht. In der Türkei kann man einzelne Probleme oder einige Probleme eigentlich nur auf der Straße lösen.
Die türkische Regierung hat eine lange Tradition verschiedener Mittel, um unliebsame Gegner, seien es Journalisten, Menschenrechtler, Oppositionelle, totzuschweigen. 2008 bis 2012 wurden über 8000 Menschen inhaftiert. Am Sonntag nach den Wahlen hat Erdogan dann angekündigt, er werde jetzt nochmals massiv gegen seine GegnerInnen vorgehen. Was heißt das jetzt für die Proteste?
AKP'nin, özellikle Erdogan'ın.
Erdogan ist eigentlich gegen alles, was nicht von ihm selber kommt. Gegen jede Gruppe, die irgendetwas kritisiert. Am Anfang war er eigentlich vor allem gegen die Kurden und Kurdinnen und gegen die Sozialisten. Dann hat er die Repression ausgeweitet gegen die Sozialdemokraten, dann auch noch gegen die Liberalen. Und jetzt sind eigentlich alle, die nicht für ihn sind, gegen ihn. Das hat zum einen zu einer riesigen Repression geführt und andererseits aber auch zu einem gewissen Verständnis untereinander von all denen, die verfolgt werden. Die Gezi-Bewegung hat von dem her wirklich dazu geführt, dass plötzlich man auch Richtung Kurdistan geschaut hat, dass eben dann die Leute aus dem Westen, die eigentlich vorher wirklich blind und taub waren für alle Probleme, die die Kurden erwähnt haben oder alle Proteste, dass die dann plötzlich ja aufmerksam gemacht wurden und das auch bemerkt haben und man dann zusammengespannt hat, weil man das zusammen erlebt hat, diese Gezi oder diese Juni-Bewegung.
Şu anda mesela seçimlerden sonra Ankara'da.
Also einerseits gab es diese Riesenproteste in Ankara, in der Hauptstadt, und andererseits diese ganz kleine Stadt an der syrischen Grenze, Ceylan, Pinar. Dann hat man wirklich eben jetzt zum Beispiel in den sozialen Medien dann gemerkt, dass plötzlich für die eben einerseits Proteste in der Hauptstadt, andererseits in diesem kleinen Kaff an der syrischen Grenze plötzlich über die sozialen Medien man in einer Sprache mit einer Stimme gesprochen hat.
Mesela sosyal medyada, Twitter'da vesaire. Ankara'da dönen dolaplarla Ceylanpınar'da dönen dolaplar aynı cümlede konuşulabiliyor.
Die sozialen Medien ist ja auch ein Punkt, wo Erdogan angefangen hat, die Schrauben anzuziehen. Er hat Twitter sperren lassen, er hat YouTube sperren lassen, hat offenbar auch davon gesprochen, als nächstes Facebook abzuschalten. Laut Ihnen aber schafft es diese Internetzensur nicht, die Leute totzuschweigen. Sie organisieren sich offenbar weiter.
Yani şu an Türkiye'de Twitter'ın yasak olduğunu hissetmek neredeyse imkansız.
Es ist einfach unmöglich jetzt Twitter abzustellen, weil sich alle so gut organisiert haben. Wir haben von dieser Wut gesprochen, von dieser riesigen Bewegung gegen die AKP und jetzt umgekehrt ist eben auch so, wenn er dann eben Twitter abstellt, dass sich dann alle solidarisieren und einander helfen, um das eben zu umgehen, also dass dort wieder so eine Gemeinschaft entstanden ist. Wichtig zu wissen in diesem Zusammenhang ist halt einfach, dass alle anderen Medien einfach voll in AKP-Hand sind. Wenn sie nicht sowieso besetzt werden über AKP-Kreise, dann nehmen sie so viel Einfluss auf die Journalisten oder so, dass eigentlich eben diese sozialen Medien das Einzige sind, was die Leute halt frei bestimmen können, was sie dort kommunizieren. Also ich frage mich das auch selber, wie kann er eigentlich auf diese Idee kommen, weil er weiß ja, einerseits gibt es ein extrem schlechtes Bild, wenn er eben Twitter verbietet zum Beispiel, weil eben, ja, jetzt in Europa oder so finden alle das ja das Hinterletzte, wenn man das macht. Zum anderen weiß er ja auch, dass es technologisch gar nicht möglich ist, dieses Verbot umzusetzen. Also man sich fragt, wie er überhaupt auf so eine blöde Idee kommen kann.
Bunun için iki temel şey söyleyebilirim buna cevap olarak. Birincisi...
Da kommen mir zwei Dinge in den Sinn, warum er das trotzdem macht. Er ist wirklich halt in einem Machtrausch. Er ist einfach, ich kann alles, was ich will, kann ich durchsetzen. Das andere ist, dass die Leute, die ihn eben wählen, dass die da nichts dagegen haben, wenn er so etwas macht, dass die ja auch gegen alle diese alternativen Formen und Proteste und so sind. Sie lesen und hören in seinen Medien ja weiterhin, was er möchte und er hat ja seine Medien.
TV'lerden, gazetelerden bu insanlar Erdoğan ne istiyorsa onu duymaya ve okumaya devam edecekler.
Soweit die Einschätzungen von Seda Aktepe, übersetzt von Agnes Hoffmann. Beide sind Teil vom Redaktionskollektiv der aktuellen Ausgabe vom Antidot Nevar Neyok. Die Sonderausgabe thematisiert verschiedene Brennpunkte in der Türkei und Kurdistan. Zudem startet heute Abend die gleichnamige Filmreihe im Kino der Reitschule mit dem Film «Reise der Hoffnung». Das Antidot können Interessierte gratis bestellen per E-Mail an redaktion@antidot.ch. Mehr Infos zur Filmreihe gibt's online unter reitschule.ch/reitschule/kino. Den Link und die E-Mail finden Sie auch auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Soweit vom Rabe Info für heute und diese Woche. Die nächste aktuelle Ausgabe gibt's am Montag wie gewohnt um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Aldi. Wünscht ein schönes Wochenende. Bleibt dran. Habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.